dieser Geldsegen. Oh, wunderbar. Helga? Helga, kommen Sie doch mal her. Schön machen Sie das. Wunderbar. Danke. Sagen Sie, Helga, meine Gute, meine Liebe, wie oft kommen Sie zu mir zum Putzen?
Einmal im Monat normalerweise.
Einmal im Monat? Viel zu wenig. Ich möchte, dass Sie zweimal in der Woche kommen. Nein, Helga, kommen Sie dreimal in der Woche. Natürlich bekommen Sie eine immense Gehaltserhöhung, das ist ja wohl klar. Helga, apropos Gehalt, habe ich heute schon Ihr Geld Ihnen gegeben?
Nein.
Oh, pass auf, passen Sie auf. Helga, Sie bekommen mehr Geld als vorher, als je zuvor. Sie kriegen 100 Euro, ist das okay?
Ja.
Ach, Sie gucken so komisch, was soll der Geiz? Ich gebe Ihnen noch 50 Euro drauf, Helga. Und dann, kommen Sie her, Schätzelein. Helga, ich träume von einer Champagnerparty. Ich habe einen ganz besonderen Auftrag für Sie. Heute Abend möchte ich alle Leute einladen, die mich kennen. Nur die wichtigen. Und dann sollen Sie bitte möglichst viel Champagner kaufen und Kaviar und Salzbrezeln und, ach, kaufen Sie, was das Herz begehrt, okay? Meinen Sie, es reichen 500 Euro? Oh. Ja, ach, ich gebe Ihnen noch ein bisschen mehr. Kaufen Sie was Gutes. Gehen Sie nicht zum Lidl, kaufen Sie was Vernünftiges. So, und jetzt putzen Sie noch ein bisschen weiter. Oh, dieses Geld. Oh, ich kann es nicht glauben. Hat es geklingelt? Ja, ich glaube, es hat tatsächlich geklingelt. Oh nein, endlich, das Otto-Paket, es ist da. Ich brauche das Geld für die Nachname. Hi, Peter. Oh, ich brauche das Geld.
Was denn hier los? Oh.
Peter, das Paket ist da.
Oh. Was im Paket?
Oh. Dieser echte Tierchen. Sowas braucht die Frau von Welt. Oh, Peter, ich sag's dir.
Was ist denn los mit dir?
Und ein Hund dazu.
Oh. Hm. Schick, wirklich schick.
Und der goldene Otto-Fächer. Ab einem Einkaufswert von 20.000 Euro. Oh.
Aber sonst geht's noch, ja?
Oh. Und ein Kleid. Oh, wie schick, das wollte ich haben. Hups, Größe 34. Naja, nach der Schönheits-OP wird's mir passen, Peter.
Schönheits-OP?
Peterlein, wir sind reich. Wir sind so reich. Wir können uns, Peter, wir können uns alle Träume erfüllen, die wir wollen. Alle. Was willst du? Ach, Peter, du weißt es noch gar nicht. Ich war gestern bei Luigi, Onkel Luigi. Leider ist er tot, er ist einfach umgekippt. Aber in seinem Haus, Peter, ich fand eine ganze Truhe voll mit Geld. Alles voll mit Geld. Und das ist jetzt unser Geld, Peter.
Was?
Peter, kauf dir was Schönes. Wie viel brauchst du? Peter, lass dich mal richtig aufstylen. Kauf den schicken Mantel und kauf was für deine Freundin. Was willst du noch, Peter? Ich kann dir alles
Schuhe
geben.
Schuhe.
Ja.
Schuhe.
Ja, brauchst du. Kauf dir richtige Schuhe. Ach. Ach. Ach, es ist toll. Hat es geklingelt? Oh nein, ich glaube, es hat schon wieder geklingelt. Geld macht Freunde. Helga? Bist du noch da? Helga, Liebe. Machen Sie die Tür auf. Seien Sie so lieb, ja? Ich brauche gerade einen Moment hier. Entschuldigung,
Hallo.
Ich wollte nicht stören, aber hier vor der Haustür habe ich den 50-Euro-Schein gefunden und ich dachte, der gehört bestimmt Ihnen. Gold, richtig, mein Kind, das hat sich wohl schon rumgesprochen. Natürlich ist das mein Geld. Oh. Ja, was erzählt man denn sonst noch so? Also, behalt das Geld.
Oh,
meine Kleine, kauf dir ein schönes Eis davon.
Ein Eis für 50 Euro?
Ja, du hast recht. Ich will dir noch mehr geben. legen wir noch 50 Euro drauf, das sollte reichen. So, und jetzt ist auch gut. Money, money, money. Hat mein Handy geklingelt? Ja, ich glaube, es klingelt immer noch. Oh, mein Handy klingelt. Oh. Es ist Rainer, Schatzi, den wollte ich eh gerade anrufen. Rainer, Schatzi, ja. Och, du rufst vom Golfplatz an. Oh, wunderbar. Die haben uns also endlich aufgenommen, den Club. Ja, ich meine, bei unserem jetzigen Gehalt konnten sie auch nicht mehr Nein sagen. Oh, wie toll. Rainer, ja. Rainer, was hat dein Chef zur Kündigung gesagt? Ha, du hast es ihm also richtig gezeigt. Ja, wir können es uns jetzt auch wirklich erlauben. Wirklich, Rainer. Rainer, pass auf. Nee, das kannst du mir später erzählen. Rainer, ja. Rainer, pass auf. Ich habe unseren Wohnwagen, den Schröters von nebenan gegeben. Die haben ihn dankend angenommen, denn was wollen wir mit einem Wohnwagen? Wir brauchen keinen Wohnwagen mehr. Rainer, ich sag es dir, wir brauchen keinen Wanderurlaub mehr. Wir bleiben nicht in Deutschland, wir bleiben auch nicht in Europa. Nein, wir fahren Urlaub in die Dominikanische Republik. Oder wie das heißt, also das mit dem Strand. Karibik, oh, weißt du? Rainer, sei so lieb und bestell nachher noch 5 Sterne Deluxe, ja? Bitte, danke, ja. Ja, Rainer, komm nicht so spät. Heute Abend gibt es die Champagnerparty aller oberster Klasse, ja? Es kommen, soll ich den Stadtrat noch einladen, den Herrn Stadtrat? Ja, meinst du auch? Ja, genau. Ja. Ach so, und Rainer, zieh deinen schäbigen Mantel bitte schon im Garten aus. Ja, danke, bis später. Ich dich auch. Tschüss. Ah, la la. Hat es geklingelt? Ah, ich glaube, es hat schon wieder geklingelt. Oh, einen Moment. Oh. Oh nein. Oh, da steht ein schicker Mann in Uniform. Kommen Sie doch rein. Oh. Mein Freund und Helfer, wo brennt's denn?
Entschuldigung, der weiße Golf da auf der anderen Straßenseite, ist das Ihre?
Gold, richtig, ganz genau. Wir haben ihn extra, wo haben Sie ihn gefunden?
Gegenüber vor 24.
Ja, wir haben gedacht, wenn wir ihn im Halteverbot abstellen, dann entledigen wir uns am besten von unserem Problem, denn diesen brauchen wir nicht mehr, den Golf. Oh. Wissen Sie was, wir haben uns einen Mercedes gekauft, also wenn okay. Sie mal Lust auf eine Spritztour zu haben... Gerne.
Ich fahre BMW. 300 Euro würde ich sagen. Abschleppen, dann reinigen, ja.
300 Euro? Ja, gar kein Problem. Hier.
Sie zahlen also bar mit einem 300-Euro-Schein?
Ich zahle immer bar und ich habe noch viel mehr davon, wenn Sie es mal sehen wollen.
Ha. Ich habe den ehrlich gesagt noch nie gesehen.
Hier, ich kann Ihnen ganz viele davon zeigen, wenn Sie möchten.
Die ganze Kiste ist ja voller Geld. Sie sind das also. Bei uns auf der Wache ist heute von nichts anderem mehr die Rede, als von der Person, die hier das Falschgeld ins Umlauf bringt. Also, meine liebe Dame, ich würde sagen, folgen Sie mir unauffällig.
Oh, und ich dachte, ich wäre reich.
Reich sein, wer träumt nicht davon? Ein Hallo auch von mir, von meiner Seite. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Katrin, ich bin hier angestellt im Christustreff. Ich arbeite bei Teensohn mit, ich mache die Konfi-Arbeit, ich bin im Buchladen zu sehen. Und ich bin glücklich. Denn ich bin vor 2 Stunden erst hier nach Marburg gekommen. Ich war den ganzen Tag mit einer Freundin in Leipzig, habe mir Leipzig angeguckt, habe mir die Stadt angeguckt. Und es war ein richtig schöner Tag. Und deswegen bin ich heute richtig glücklich. Ein glücklicher Tag. Wie ist es bei dir? Wie war dein Tag? War er auch glücklich oder nicht? Warst du heute glücklich? Oder wann warst du das letzte Mal überhaupt glücklich? Vielleicht so glücklich, als hättest du weinen können. Kennst du das Gefühl von Glück? Das Gefühl von einem Stück deiner Lieblingsschokolade auf der Zunge, das langsam zergeht? Das Gefühl, wenn dir ein Mensch tief in die Augen blickt und sagt, ich mag dich wirklich sehr. Das Gefühl, eine Kiste Geld zu finden bei Onkel Luigi und endlich alle Träume zu erfüllen. Das Gefühl, wenn du eine Hausarbeit endlich abgeschlossen hast, abgegeben hast und die Bücher zuklappen kannst. Oder auch das Gefühl, wenn du in einem Fußballstadion stehst und miterlebst, wie deine Mannschaft in der 91. Minute doch noch den Sieg erringt. Das Gefühl von Glück. Kennst du das? Wann warst du das letzte Mal so richtig glücklich? Ich habe mal im Internet ein bisschen rumgeguckt und gegoogelt. Und da habe ich eine Seite gefunden, die einem Dinge vorschlagen, die man tun kann, damit man endlich wieder glücklich werden kann. 40 Dinge sind da aufgelistet. Da stehen so Sachen wie in einem alten Fotoalbum rumblättern, ein ausgiebiges Frühstück genießen, ein kleines Geschenk für einen lieben Menschen besorgen, einen ganzen Tag ohne Uhr zu leben, den Urlaub planen, vor dem Spiegel Grimassen ziehen, Luftgitarre spielen, so richtig die Sau rauslassen, oder ein Gewitter vom Fenster aus beobachten. Oder mal was ganz Neues ausprobieren. Und. All das steht auf dieser tollen Seite. Glücklich sein. Das Streben nach Glück. Wir Menschen, wir versuchen immer wieder, nach Glück zu streben. Wir brauchen dieses Gefühl. Denn es tut gut. Es macht die Sorgen leichter. Es treibt an. Es trägt einen. Und es beflügelt einen sogar. Glücklich sein. Aber was ist das? Was steckt dahinter? Wie schafft man es, ein glückliches Leben zu führen? Glück ist ein Geheimnis, denn man kann es nicht produzieren, man kann es nicht kaufen. Ich kann es nur empfangen, ich kann es erleben. Aber was ist das, was ich da so erlebe? Das, wonach ich mich so sehne und wonach ich strebe. Was ist dieses Glück? Ich möchte mit euch heute ein neues Thema anfangen. Tobi hat es vorhin schon kurz angedeutet. Denn auch Jesus hat in der Bibel von Glück geredet. Und damit werden wir uns die nächsten Wochen hier im Christustreff beschäftigen. Wir befinden uns in Galiläa, am See Genezareth. Es ist gut 2000 Jahre her. Jesus zieht durchs Land. Er predigt die Botschaft Gottes. Er heilt Menschen. Er lehrt in den Synagogen. Bei ihm seine Jünger, die er Anteil haben lässt an dem, was er lehrt und auch an dem, was er lebte. Doch nicht nur seine Jünger folgten Jesus nach, auch das Volk, die jüdischen Männer und Frauen. Sie wurden aufmerksam auf diesen Wanderprediger und wollten wissen, was es mit ihm auf sich hat. So auch an diesem Tag. Und darum stieg Jesus auf einen Berg, setzte sich, sammelte seine Jünger um sich rum und fing an, sie zu lehren. Und dort, am See Genezareth, vor gut 2000 Jahren, sagte Jesus die Worte, die wie keine anderen durch die Welt gingen. Die Worte, die noch heute als die wichtigsten Abschnitte der Bibel gelten und die den Inhalt der Bibel auf zwei Seiten zusammenfassen. Die Bergpredigt. Nachzulesen in Matthäus 5 bis 7. Ich mache in meinem Anerkennungsjahr, was ich gerade hier im Christustreff mache, auch Religionsunterricht in der 9. Klasse in der Realschule hier in Marburg. Und mit meinen Schülern zusammen habe ich versucht, mich mal in die Bergpredigt reinzudenken. Wir haben die Bergpredigt durchgenommen, haben viel darüber geredet. Und wir haben versucht, uns vorzustellen, wie die Welt wäre, wenn sich alle Menschen an das, was in der Bergpredigt steht, halten würden. Und wir haben herausgefunden, es wäre anders. Es wäre komisch. Es wäre der Himmel auf Erden. Aber wir haben auch schnell festgestellt, dass es ziemlich unrealistisch ist. Denn die Bergpredigt ist nicht für die komplette Gesellschaft übertragbar. Sie klingt unlogisch. Sie scheint ungerecht zu sein. Wer liebt schon freiwillig seine Feinde? Oder wer lässt sich freiwillig auch mal auf die andere Backe schlagen? Sinnlos. Wirklich sinnlos? Die Bergpredigt ist für die Nachfolger Jesu geschrieben, für seine Jünger, für die, die an Gottes Reich glauben und die nach seiner Gerechtigkeit sich sehnen. Sie hat gar nicht den Anspruch, die Grundlage des Gesetzes zu sein. Sie spricht vor allem die an, die sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Doch Jesus lässt auch die anderen zuhören, das Volk. An jenem Tag also sitzt Jesus vor diesen Menschen, vor dem Volk und vor seinen Jüngern, seinen Schülern. Alles Menschen jüdischer Abstammung, Menschen, die das Alte Testament als ihre Lebens- und Glaubensgrundlage haben. Menschen, die gelernt haben, Gott Opfer zu bringen, Gott zu gefallen und sich an seine Gebote und Gesetze zu halten. Jesus sitzt auf diesem Berg, schaut seine Jünger an, kennt ihre Geschichte, ihre Vergangenheit, ihre Kultur. Er weiß, dass sie ihren Beruf aufgegeben haben, ihre Familien zu Hause gelassen haben, ihre Freunde verabschiedet haben. Er schaut sie an, tut seinen Mund auf und beginnt zu ihnen zu sprechen. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Das ist der Beginn der Bergpredigt. Eine der neun Seligpreisungen. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Ein Satz. Ein einfacher Satz. Und doch stecken so viele Fragen in ihm. Was bedeutet selig? Wer sind die geistlich Armen? Und was genau ist eigentlich das Himmelreich? Und bevor ich anfange, mit euch gemeinsam diesen Satz verstehen zu lernen, möchte ich, dass ihr euch kurz mal selbst darüber Gedanken macht. Jeder von euch hat den Satz wahrscheinlich schon mal gehört. Macht euch mal Gedanken darüber, was ihr unter diesem Satz versteht. Was will Jesus damit sagen? Wen spricht er hier an? Gilt dieser Satz auch dir? Mach mal die Augen zu. Lass den Satz auf dich wirken und denk kurz darüber nach. Und dann darfst du es kurz deinem Nachbar erzählen, was dieser Satz für dich bedeutet. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Jeder der neun Predigten beginnt mit dem Wort glücklich, auf Griechisch makaroi, das Luther mit dem bekannten selig sind übersetzt. Die Hoffnung für alle übersetzt es mit glücklich sind. Die gute Nachricht schreibt, freuen dürfen sich alle. Und die Neues Leben Übersetzung übersetzt das Ganze mit Gott segnet die. Glücklich, freuen, Gott segnet, selig. Was meint Jesus mit diesem Wort? Sicher ist schon mal, er greift hier eine Ursehnsucht von uns Menschen auf. Die Sehnsucht nach Glück. Doch er spricht hier nicht von dem menschlichen Glück. Davon, dass wir reich sind. Dass wir gesund sind. Dass wir genug zu essen haben. Dass wir gut ankommen bei den Menschen. Dass wir Erfolg haben. Jesus spricht hier vom wahren Glück. Von einem Zustand, der viel tiefer geht als die Maßstäbe und Lebensvorstellungen, die um uns herum herrschen. Den Anspruch Jesu darf man immer nur im Kontext des Alten Testamentes sehen. Denn dieser ist die Glaubensgrundlage der Jünger. Das war ihre Bibel, das war das Wort Gottes. Und dort geht es um Glück, das sich am Segen Gottes festmacht. Glück ist nicht mit einem neuzeitlichen Happiness zu verwechseln, die an Gott nicht interessiert ist. Das Glück, das Gott uns anbietet, macht sich nicht an Bankkonten, Nahrung und Gesundheit fest. Jesus beschreibt glückliche Menschen ganz anders. Er legt wahres Glück nicht am menschlichen Maßstab an, sondern an seinem eigenen Maßstab. Selig bedeutet nicht reich und nach menschlichen Maßstäben glücklich und gesund zu sein. Kein unbeschwertes Leben. Hier geht es um kein Gefühl, sondern um eine tiefe Gewissheit. Um Glück, das durchträgt, das anhält und das Lebensfundament gibt. Gesegnet sein. In der Seligpreisung beschreibt Jesus seinen Jüngern seine Vorstellung vom wahren Glück. Er lehrt die Jünger, worum es wirklich geht und was das wahre Glück ausmacht. Er sagt, wahres Glück haben die, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Wer hat in Gottes Augen nun wahres Glück? Die geistlich Armen? Nicht zu verwechseln mit den geistig Armen, den Unterbemittelten in unserer Gesellschaft, den intellektuell wenig Begabten. Um die geht es hier primär erstmal nicht. Doch für wen ergreift Jesus hier Partei? Wer sind die Armen im Geist? Einige meinen, dass hier die glücklich genannt werden, die aus geistlichen Gründen die Armut bewusst gewählt haben, wie zum Beispiel Franz von Assisi. Doch Jesus spricht weder den Mönchen noch irgendeinem anderen Gelübde der Armut des Himmelreichs zu. Ihm geht es um eine innere Haltung des Menschen, sich selbst gegenüber. Demut. Wer sich klar ist über seine geistliche Unzulässigkeit, wenn auch ein Gespür dafür hat, dass er im Vergleich zu dem allmächtigen und heiligen Gott nichts ist, der besitzt diese Armut im Geiste. Jesus beschreibt glückliche Leute als geistliche Bettler, die begriffen haben, dass sie in sich selbst völlig mittellos sind, die eine Sehnsucht danach haben, von Gott und seiner Liebe mehr zu erfahren und zu erkennen. Geistlich arme Menschen sind Menschen, die einsehen, dass sie mit ihrer Kraft gar nichts tun können, die mit leeren Händen vor Gott stehen und ihn bitten, diese zu füllen. Und genau das haben wir im Theaterstück vorhin gesehen. Eine Frau, die dachte, sie wäre reich. Sie dachte, sie hätte so viel zu geben. Doch dann stellt sich auf einmal heraus, dass sie gar nichts hat. Sie ist arm. Sie steht mit leeren Händen da. Jesus setzt hier in der Bergpredigt einen Gegenpunkt zu dem, was die Pharisäer in dieser Zeit damals geglaubt und gelehrt haben. Sie waren davon überzeugt, dass man durch die strikte Einhaltung von Gesetzen und Geboten gerettet wird. Und das haben sie versucht, dem Volk deutlich zu machen. Doch Jesus, ihm geht es um was ganz anderes. Er lehrt eine ganz neue Gottesbeziehung. Nicht nur das Tun, das Abrackern von geistlichen Übungen, Einhalten von Gesetzen. Nicht dadurch kommt man ins Reich Gottes, sondern dadurch, dass man begreift, wer Gott ist und sich von ihm abhängig macht. Das Wort arm bedeutet hier nicht nur ein bisschen arm zu sein, sondern bettelarm, abhängig von anderen. Jesus spricht ihnen hier zu, dass er denen, die geistlich arm sind, die geistlich bettelarm sind und sich danach sehnen, mehr von Gottes Geist zu erleben, wahres Glück zu. Er verspricht weder weltlichen Erfolg noch ein bequemes Leben, aber er verspricht, dass er da ist, dass er sich kümmern wird und dass er geben wird. Wer bist du? Bist du einer der Jünger, der verstanden hat, dass er geistlich arm ist? Oder bist du einer aus dem Volk, der sich das alles anhört, aber noch immer das Glück in der Welt sucht? In welchen Bereichen deines Lebens musst du mal wieder neu lernen, geistlich arm zu sein? Ich war mit 15 Jahren meistens im Reitstall zu finden. Und unter den Reitern gab es ein Mädchen, mit dem ich eigentlich gut befreundet war, Sonja. Und Sonja hatte eigentlich so das komplett gegenteilige Leben von mir. Sie hatte ein ziemlich schwieriges Leben. Ihre Eltern haben sich getrennt. Ihre Mutter, bei der sie lebte, konnte sie nicht leiden. Und in der Schule war sie der totale Außenseiter. Sonja hatte nur ihre Pferde. Ihre Pferde und mich. Sie war eine Freundin und wir haben viel zusammen unternommen. Doch ich habe ihr eigentlich nie wirklich davon erzählt, dass ich Christ bin und was das für mich bedeutet. Irgendwann habe ich sie mal mit in den Teamkreis genommen, aber mehr haben wir nicht darüber geredet. Für sie war es ein netter Abend und es war gut so. Ein Jahr später ist unsere Freundschaft kaputt gegangen. Sie ist mit ihrer Mutter nach Bayern gezogen und unser Kontakt ist abgebrochen. Und viele Jahre später musste ich mal wieder an sie denken. Und erst da ist mir bewusst geworden, dass ich ihr nie von Jesus erzählt habe, von dem, was mein Leben ausmacht, von dem, was mein Inhalt ist. Und ich habe ein schlechtes Gewissen bekommen. Aber nicht ihr gegenüber, sondern Gott gegenüber. Und ich habe angefangen, für sie zu beten. Ich habe angefangen zu beten und zu sagen, Gott, du musst jetzt was machen. Und ich habe mir gewünscht, ich könnte sie nochmal sehen und ihr davon erzählen. Und 3 Monate später kam eine Freundin auf mich zu und hat gesagt, du, ich habe die Sonja gesehen. Die ist wieder hier in der Stadt. Die arbeitet in einem Drogeriemarkt. Und ich dachte, oh wie cool, das ist wohl meine Chance. Und ich bin gleich am nächsten Tag in den Laden gegangen und habe sie gesucht. Aber sie war nicht da. Also habe ich eine Verkäuferin gefragt. Die hat gemeint, ja, die arbeitet hier. Ich habe ihr meine Handynummer gegeben, auf so einen Kassenzettel geschrieben und habe gesagt, können Sie den bitte geben? Und am nächsten Tag habe ich eine SMS gekriegt. Sie hat sich total darüber gefreut und hat gesagt, wir sollten uns mal verabreden. Also haben wir uns verabredet und ich dachte mir, endlich kann ich wieder alles gut machen. Wir haben viel geredet an dem Treffen. Sie hat mir erzählt von den letzten Jahren, die sie erlebt hat, von ihrem Verlobten, der sie hat sitzen lassen, weil seine Mutter ihm Geld dafür geboten hat, von ihrer Mutter, die sie kurz vor dem Abi rausgeschmissen hat und von ihrem Vater, der krank geworden ist. Und all das, hat sie mir erzählt, hat sie nur durchgestanden, weil sie damals durch mich, durch mein Leben, durch meine Familie und durch den Teenkreis Jesus kennengelernt hat und ihn angenommen hat. Und sie hat gesagt, Jesus war derjenige, der sie durch diese ganze Zeit getragen hat. Und dafür wollte sie mir danken. Und ich dachte so, wow, Gott, du bist echt groß. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit. Und ich habe angefangen, mich irgendwie zu schämen. Und ich dachte, Gott, du hast mir hiermit mal wieder gezeigt, nicht ich kann, sondern du kannst. Nicht ich hab's in der Hand, sondern du hast es in der Hand. Und auch wenn ich zu feige war, damals den Mund aufzumachen, Gott weiß, wie er Menschen anrühren kann. Ich habe nichts. Ich stehe mit leeren Händen vor Gott und ich kann ihn bitten, dass er mich gebrauchen kann. Als seinen Diener und nicht umgekehrt. Lasst uns also wieder lernen, geistlich arm zu werden. Geistlich arm vor Gott zu treten und darauf zu vertrauen, dass er das Beste mit uns vorhat. Und dass er uns all das, was wir dazu brauchen, zur richtigen Zeit geben wird. Wahres Glück haben die, die immer mehr von Gottes Geist erleben möchten. Denn ihnen ist das Himmelreich. Denn ihnen ist das Himmelreich. Jesus verspricht denen, die geistlich arm sind, die arm im Geist sind, das Himmelreich. Himmelreich ist ein Begriff, den nur Matthäus benutzt. Er beschreibt damit das Reich Gottes. Das Reich, in dem Gott regiert. Ein Reich, in dem Gottes Maßstäbe zählen. Ein Reich, in dem Gott eingreift. Ein Reich, in dem es um Liebe, Vertrauen und Annahme geht. Der Himmel. Die ihn als Herrn anerkennen. Und das nicht erst im Himmel, sondern schon jetzt, hier und heute. Das Reich Gottes wird zwar erst im Himmel vollendet sein, doch es hat schon heute begonnen. Es hat hier begonnen. In Markus 1, Vers 15 steht, jetzt ist die Zeit gekommen, in der Gottes neue Welt beginnt. Kehrt um und glaubt an die rettende Botschaft. Durch Jesus hat das Reich begonnen, das Reich Gottes, hier auf dieser Erde. Jesus hat das gepredigt und hat es gelebt. Das, was im Reich Gottes einmal Normalität sein wird. Und er lädt uns ein, schon jetzt mit ihm in seinem Reich zu leben. Er lädt uns ein, seine Maßstäbe anzuerkennen. Er fordert uns auf, unser Handeln zu überprüfen und anzufangen und aufzugeben, was von Gott trennt. Das Reich Gottes, das Himmelreich, es ist da, wo Menschen Gott erkennen, wo sie Christen werden und wo sie nach seinen Maßstäben leben. Wir alle, wir können das Reich Gottes leben. Durch dich kann Reich Gottes hier auf dieser Erde wachsen. Du kannst es mehr und mehr zum Vorschein bringen. Und trotzdem wirst du auf dieser Welt leben, mit aller Ungerechtigkeit, mit dem Leid und mit der Gewalt. Aber du kannst Gottes Welt mit anderen Jüngern zusammen aufbauen, Eine Welt, in der es um ganz andere Dinge geht, in der es um Frieden, Gerechtigkeit, Treue, Fürsorge und Liebe geht. Du kannst schon jetzt, hier und heute, einen Hauch davon erleben, was später einmal mit bei Gott vollendet sein wird. Wahres Glück haben alle, die immer mehr vom Geist Gottes erleben möchten. Gerade für sie bricht sich Gottes Gegenwart Bahn in dieser Welt. So die Übersetzung der ersten Seligpreisung aus der Bibel, das Buch von Roland. Und jetzt eine kleine Werbepause. Dieses Buch wird es hoffentlich im Juli im Kuwalis zu kaufen geben. Und dann dürft ihr es alle kaufen und nachlesen. Genau. Jesus spricht in dieser Bergpredigt nicht nur seine Jünger an, sondern uns alle. Geistlich zu wachsen heißt immer mehr zu verstehen, dass man vor Gott mit leeren Händen steht, dass man von ihm abhängig ist und dass er der ist, der uns wahres Glück geben kann. Meine Oma, eine sehr weise Frau, hat mir immer gesagt, Kind, du musst einen anständigen Beruf lernen, musst dein eigenes Geld verdienen und auf eigenen Beinen stehen. Und dann bist du erwachsen. Und sie hat recht. Denn so funktioniert die Welt. Ich will frei sein, ich will unabhängig sein, ich will eigenständig sein. Doch geistliches Wachstum funktioniert genau gegensätzlich. Du bist geistlich erwachsen, wenn du dich voll und ganz von Gott abhängig gemacht hast. Lass uns also im Vertrauen auf Gott nach seinen Maßstäben leben und erleben, wie er Wunder tut, wie er eingreift und wie das Reich Gottes hier auf der Erde durch dich und durch mich immer mehr wächst. Gott segnet und beschenkt die, die sich von ihm abhängig machen, die ihr Sicherheitsdenken aufgeben, die Schritte in Ungewissheit machen und im Vertrauen losgehen. Gott segnet und beschenkt die, die lernen, auf Gott zu hören. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Tagen. So wird er dich recht führen. Amen.